Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. In dem Buch, über das wir hier gleich reden, da tauchen nachts Blutspuren auf in einem Zimmer in einer italienischen Villa. Und dort geht der Geist einer toten Frau um. Eine Tigerin dringt ein in diese Villa und fällt einen Mann an. Es ist alles sehr unheimlich, sehr fantastisch und sehr, sehr packend in dem Roman Favorita von Michel Steinbeck. Und gleichzeitig erzählt dieses Buch von sehr realen Verbrechen. Gleich spreche ich mit Michel Steinbeck über diesen Roman. Im Roman Favorita von Michel Steinbeck, da kommt alles mit einem Anruf ins Rollen und mit dem Satz bei diesem Anruf: Es tut mir leid, deine Mutter wurde getötet. Und damit beginnt ein sehr, sehr fesselnder, ein geisterhafter, ein surrealer, aber von sehr realen Verbrechen handelnder Roman. Michel Steinbeck, die stammt aus Zürich. Ihr erster Roman, der wurde gleich für den Schweizer Buchpreis und für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ein Gedichtband hat sie außerdem veröffentlicht. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt über ihren neuen Roman reden können. Michel Steinbeck ist in Basel für uns im Studio. Also guten Morgen nach Basel, Frau Steinbeck.
Hallo, guten Morgen.
Sie schreiben im Nachwort zu dem Roman, dass die ersten Ideen und Fragen dafür, für dieses Buch bei Ihnen aufgetaucht sind, als Sie am Ort eines Verbrechens waren. Was war das denn für ein Verbrechen, dem Sie da begegnet sind?
Ja, genau, so hat alles begonnen in einer sogenannten Schreibresidenz, wo ich ein Stipendium hatte in einer sehr abgelegenen Villa in Mittelitalien. Und gleich als ich da ankam, wurde mir gesagt, dass eben an diesem Ort ein Verbrechen passiert ist. Nämlich wurde in der Nachkriegszeit eine junge Frau ermordet auf dem Weg zum Wasserholen im Wald. Und dieser Mord ist quasi bis heute ungeklärt. Und ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass dieser Mord noch immer sehr, sehr prägend ist für diesen kleinen Ort und dass die Leute sich auch irgendwie sehr damit identifizieren und wie eine fast persönliche Beziehung auch zu dieser jungen Frau von damals haben oder auch zu ihrem Verlobten, der auch angeklagt wurde des Mordes, aber dann freigesprochen wurde. Und mich hat das irgendwie von Anfang an sehr fasziniert und habe dann irgendwie schnell angefangen zu recherchieren und eben mit allen möglichen Leuten, die da leben und arbeiten, zu sprechen. Und so ging das los.
So hat das angefangen und Sie haben da, genau. Also so ein ähnlicher Fall taucht in Ihrem Roman jetzt auf, bildet sogar eigentlich das Zentrum des Romans, einen Fall, um den es lange geht. Und Sie erzählen aber davon anhand von drei Frauen, die erstmal aus der Schweiz stammen. Also Fila ist die Erzählerin, die ist so Mitte 20, stelle ich mir vor, Studentin. Es gibt ihre Mutter Magdalena, ihre Großmutter Lavinia. Und Fila ist eben die junge Frau, die durch einen Anruf erfährt, dass ihre Mutter in einem Krankenhaus in Neapel getötet wurde. Also zumindest behauptet das die anonyme Anruferin. Fila macht sich dann auf den Weg nach Neapel, um herauszukriegen, was dort passiert ist. Das ist erstmal so das Grundgerüst für den ersten Teil des Romans. Wie kam es denn zu Ihrer Entscheidung, Frau Steinbeck, von diesen drei Frauen aus drei Generationen einer Familie zu erzählen, also die zum Hauptpersonal sozusagen zu machen?
Ja, ich weiß gar nicht so sehr, ob das so eine Entscheidung war. Es ist mit diesem Roman irgendwie auch viel einfach passiert und so ineinander geflossen. Und begonnen hat es eben eigentlich mit dieser anderen Figur, die jetzt im Roman Sissina heißt, die...
Das ist die junge getötete Frau aus Italien.
Genau, ne? Genau, aus der Nachkriegszeit. Und als ich mit ihrer Geschichte, ihre Geschichte so zu spinnen begonnen habe, bin ich durch sie eigentlich auch auf die Figur der Magdalena wiedergekommen, die eben die Mutter ist, der Ich-Erzählerin. Und das war eine Figur, die ich auch schon länger so quasi in petto hatte, mit der ich schon länger etwas machen wollte. Und zu ihr gehören irgendwie auch die Lavinia, deren Mutter, also die Großmutter, dieser Generationenroman eigentlich, der dieser Roman jetzt auch ist, Favorita.
Ja. Ich kann mir
den hatte ich schon länger auch so irgendwie bereit, ja.
Ich kann mir das gut vorstellen, dass diese Magdalena sie schon länger begleitet hat, denn das ist ja wirklich eine sehr besondere Frau, also die Mutter der Ich-Erzählerin. Die Erzählerin sagt mal über ihre Mutter, hier müsste ich sein wie Magdalena, aggressiv, derb, verschlagen, immer laut, extrem, als fehlten ihr sämtliche Filter und Regler. Und man muss ja auch sagen, dass diese Magdalena ihre Tochter, also sie ist eine extreme Frau, sie behandelt ihre Tochter wenig mütterlich jetzt im konventionellen Sinne. Ja, sie hört ihrer Tochter nie so richtig zu, sie kneift ihr zum Beispiel immer derbe in die Wangen, wenn sie sie mal sieht, sie behandelt sie manchmal wie so ein Spielzeug. Außerdem trinkt diese Magdalena heftig, sie ist schlichtweg verrückt, sagt ihre Mutter, Magdalenas Mutter Lavinia über sie. Und ich habe mich gefragt, ob es Ihnen auch bei dieser Mutterfigur der Magdalena auch darum ging, so dem konventionellen Bild der guten Mutter, die sich kümmert und aufopfert, etwas entgegenzusetzen?
Ja, vielleicht ging es, wenn dann eher darum zu zeigen, dass es auch solche Mütter gibt. Mhm. Und wie Sie sagen, sie entspricht sicher nicht dem Bild der so bürgerlichen Mutter. Aber im Buch sagt später irgendwann eine Figur, die mit dieser Magdalena befreundet war, zu Fila, die sich eben beschwert, dass ihre Mutter irgendwie die schlechteste Mutter war, sagt sie so etwas wie, gute Mütter müssen nicht unbedingt ihre Kinder selber aufziehen, so, und bringt dann das Beispiel von irgendwie Revolutionärinnen oder so, die ihre Kinder auch abgegeben haben, weil sie sich eben nicht gut kümmern konnten, so. Und das ist im Fall von Fila sicher auch so. Also, dass sie halt bei ihrer Großmutter aufgewachsen ist, die ihr ein gutes Umfeld geben konnte. Und die Beziehung zu ihrer Mutter ist dahingehend interessant, dass sie sich eigentlich ihr Leben lang vor allem in der Abwesenheit eben dieser Mutter, die so zu einem Schreckgespenst irgendwie wurde, auch durch die Erzählung der Großmutter, aber auch durch die wenigen Begegnungen, die sie so mit ihr erinnert, dass sie sich immer abgrenzen wollte von ihr und sich auch, wie sie sagt, formen wollte, dass sie quasi zum Gegenteil wird von ihrer Mutter. Und je mehr sie dann aber in deren Welt kommt, nämlich auf der Suche nach dem, ja, als sie so ihren Mord oder die Umstände ihres Todes so auch aufklären möchte, da kommt sie immer mehr in die Welt dieser Mutter und da merkt sie, wie sie eigentlich hier mehr so werden muss wie ihre Mutter.
Mhm. Und um das sich zu behaupten auch, ne, in einer sehr rauen Umgebung.
Mhm. Genau.
Was ich sehr faszinierend fand an Ihrem Roman, dass der immer wieder so etwas Surreales bekommt. Es gibt eine Szene in Neapel, da geht Fila ins Museum und dann fangen die Marmorstatuen an zu sprechen und sie zu bedrohen, zu beschimpfen. Sie küsst eine davon, also es ist, als wenn die zum Leben erweckt sind. Und später gibt es eine sehr ausgedehnte Geisterhandlung und es wird oft sehr unklar, was wirklich passiert, was in Filas Fantasie stattfindet. Können Sie da sagen, warum Sie dem Roman diese surreale, geisterhafte Atmosphäre gegeben haben?
Ja, einerseits interessiere ich mich sehr für so verschiedene Bewusstseinszustände. Mhm. Also jetzt im Fall von Fila zum Beispiel eben Schlaflosigkeit oder auch Träumen oder Rausch von irgendwie Alkohol oder anderen Substanzen. Und das macht dann so, es ist ja eine Ich-Erzählung, also es wird erzählt aus, alles wird erzählt aus Filas Sicht und aus ihrer Linse. Und da finde ich das wie spannend, dass alles, was passiert, auch so passiert, weil Fila vorher andere Dinge erlebt hat quasi. Und das Geisterhafte kommt sehr daher, dass ich eben in dieser Villa gelebt habe, eine Zeit, und da...
Da gab es Geister etwa?
Ich weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall sehr viel die Rede davon. Aha. Und ich habe mich da schon auch sehr reingesteigert, mhm. weil es eben auch so abgelegen war. Mhm. Und ja, das muss dann viele auch erleben.
Jetzt ist ja das Generalthema des Romans eigentlich die Gewalt gegen Frauen, Frauenmorde. Es gibt diesen Fall, von dem sie ausgehen, da in Italien, von dieser getöteten jungen Frau. Es gibt die womöglich getötete Mutter. Es gibt ein ganzes Archiv der getöteten Frauen, das in ihrem Roman auftaucht. Es geht auch um Vorstellungen von weiblicher Gegengewalt. Sie erzählen auch, streuen immer wieder die Geschichte von Judith und Holofernes aus der Bibel ein. Also Judith, die diesen feindlichen Feldherrn tötet, enthauptet, als weiblichen Gegenschlag, wenn man so will. Ich habe mich gefragt, wie dieses sozusagen das Grundthema der patriarchalen Gewalt und diese Geisterhaftigkeit, wie hängt das für Sie zusammen oder hängt es überhaupt zusammen? Vielleicht hängt es ja auch nicht zusammen, das kann ja auch gut sein.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass vieler möchte ja diese Morde aufklären. Mhm. Und es geht sehr viel darum, beim Thema Femizid auch, also quasi ja immer, dass ja sehr viel einfach über die Opfer gesprochen wird, die nichts mehr sagen können, mhm. weil sie gestorben sind. Und vieler möchte dem etwas entgegensetzen, und darum, sie sucht sehr fest hinter diesen gängigen Narrativen, die gesponnen werden, einerseits über ihre Mutter, aber auch über eben diese verstorbene junge Frau aus der Nachkriegszeit. Ihr geht es wiederum herauszufinden, ja, aber wer waren sie wirklich, und nicht primär so, ah, wer ist es gewesen, sondern was waren das für Frauen? Und das, die waren nämlich mehr als nur diese Schablonen, die dann irgendwie mhm. von ihnen gezeichnet wurden nach ihrem Tod. Und ja, eine Art, quasi sich diesen Frauen zu nähern, passiert in diesem Roman, dass sie als Geister auftreten und vieler so in dieser Geisterform mit ihnen in einen Dialog treten kann.
Was mich auch fasziniert hat, neben dieser ganzen surrealen Atmosphäre, ist die Sprache ihres Romans. Möchte ich zum Schluss noch einen Satz zitieren, für den ich sehr dankbar bin. Da charakterisieren Sie jemanden, der aus einer reichen Adelsfamilie kommt, und dazu schreiben Sie den Satz: Wenn er spricht, fallen schwere Samtsessel heraus, Erbschmuck und Holzpolitur, ein Siegelring. Hat man sofort Bilder vor Augen, wie dieser Mensch spricht und wie der wohl ist. Also ich danke Ihnen sehr für diesen Satz und danke Ihnen für den ganzen Roman, Favorita. Vielen Dank, Frau Steinbeck.
Danke Ihnen. Vielen Dank für die Einladung.
Im Ullstein Verlag erscheint dieses Buch mit 460 Seiten, 22 €. Und wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur über den Roman Favorita von Michelle Steinbeck gesprochen.
Straßenkritik.
Mein Name ist Franziska Fritz, ich lebe in Augsburg und ich habe vor kurzem Die Päpstin gelesen. Die Autorin von dem Buch heißt Donna Cross, und an dem Buch hat mich begeistert, dass es eine sehr starke Frauenrolle als Hauptcharakter gibt und damals zu der Zeit nicht üblich war, dass Frauen sich traut haben und über sich hinauswachsen, Neues zu entdecken. Das ist Mittelalterzeit rum, und damals war es ja so, dass das Christentum sehr stark vertreten war und eigentlich als sehr große Macht angesehen wurde. Dementsprechend haben damals Frauen auch keine Papstrolle einnehmen dürfen, und deswegen war das damals für die Päpstin sehr herausragend, dass sie quasi an die Rolle des Papstes gekommen ist. Das hat mich irgendwie begeistert vom Einband her, und dann habe ich mir gedacht, ich kauf's, und habe mir gedacht, es könnte gut sein, und war ein Volltreffer.
Ein Volltreffer für Franziska Fritsch in Augsburg, das Buch Die Päpstin von Donna Cross. Im Verlag Rütten und Löning gibt es eine Taschenbuchausgabe. Da kosten die knapp 600 Seiten 16 € in der Übersetzung von Wolfgang Neuhaus.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Der Schriftsteller und Diplomat Sachi Tharoor, der ist in Indien auch ein sehr bekannter, von vielen sehr geachteter Politiker der oppositionellen Kongresspartei. Von Sachi Tharoor ist jetzt bei uns ein Buch erschienen mit dem Titel Zeit der Finsternis, das britische Empire in Indien. Und dieses Buch hat Katharina Döbler für uns gelesen. Willkommen hier in der Sendung.
Morgen.
Zeit der Finsternis, der Titel macht ja schon mal klar, das ist eine offenbar ziemlich entschlossene Abrechnung mit der Zeit der britischen Herrschaft über Indien?
Ja, das kann man so sagen. Also es stellt sich wirklich frontal gegen diese Apologeten des britischen Empire, des Nationalismus und der Kolonialverteidiger sozusagen, stellt sich frontal gegen Leute wie diesen jetzt sehr bekannten rechten Historiker Neil Ferguson. Also der Mythos vom zivilisatorischen von der zivilisatorischen Kraft der weißen Fremdherrschaft. Also Indien habe sich deswegen eine tragfähige politische Struktur geben können, demokratischen Geist, eine effiziente Bürokratie und Rechtsstaatlichkeit und so weiter. Also das ist das, was Tharoor wirklich zerpflückt, Stück für Stück in diesem Buch.
Diese Auseinandersetzung, soweit ich das irgendwie weiß, die läuft ja schon sehr lange, welche Rolle Großbritannien da gespielt hat in Indien. Was hat denn Sachi Tharoor dazu gebracht, dieses Buch jetzt zu schreiben und jetzt abzurechnen mit Großbritannien?
Ja, es ist im Original schon ein bisschen länger auf dem Markt, aber angefangen hat das Ganze eigentlich damit, dass er vor einem Debattierclub in Oxford 2015 eine Rede gehalten hat. Er war da eingeladen, da ging es in einer Debatte darum, soll Großbritannien Indien Reparationen bezahlen für seine koloniale Herrschaft. Und da hat er dargelegt, eben wie die britische Herrschaft Indien wirklich ruiniert hat, also wirtschaftlich ruiniert hat und auch in anderer Beziehung. Und die Rede ging dann viral. Also die kann man jetzt noch auf YouTube angucken. Das ist total interessant. Ist auch sehr witzig, wie er formuliert, sehr britisch. Und Tharoor war sehr erstaunt darüber. Er hat ja nur gesagt, sagte er dann, was er schon als Kind gelernt hatte und was er dachte, jeder wüsste das. Aber das ist eben bei uns nicht bekannt und auch zum Teil, ja, ich glaube, im Rest der Welt ist auch nicht so bekannt, was die Demontage der Wirtschafts- und Handelsstruktur und der lokalen Justiz und der sozialen Organisation, was das tatsächlich für den Subkontinent bedeutet hat. Und sowas zum Beispiel wie, dass Indiens Anteil am Welthandel zu Beginn des 18. Jahrhunderts, also als die Herrschaft Großbritanniens gerade so richtig Fahrt aufnahm, da lag die bei 23% und 1947, als die Briten abzogen, waren es nur noch 4%. Also das sind so Fakten. Ne?
Mhm. Ja. Und ist das jetzt ein richtiger Durchgang durch die britische Kolonialgeschichte in Indien oder ein Essay, der sich einzelne Punkte herausgreift? Wie ist das aufgezogen?
Ja, es ist sehr argumentativ aufgezogen. Also er hat einzelne Kapitel, in denen er sich mit bestimmten Aspekten dieser Herrschaft auseinandersetzt, also wirtschaftliche. Und da geht es eben auch natürlich immer auch historisch zu. Also dieser Anfang, als die berühmte, die berüchtigte East India Company anfing, auf dem indischen Subkontinent da Fuß zu fassen. Sie bekam da 1615 die ersten Erlaubnisse, da Handelsniederlassungen zu gründen und wie die dann so nach und nach praktisch Hoheitsrechte sich aneignete mit mafiösen Methoden, also Erpressung, Drohungen, Androhung von Waffengewalt und dann natürlich auch geschafft hat, sich immer wieder lokale Herrscher irgendwie gefügig zu machen. Also all das beschreibt er und auch wie sie dann langsam Steuer eintrieben und die ganzen Steuern, die Indien mit seiner florierenden damals Industrie und seinem Handel erwirtschaftet, die gingen alle direkt nach England. Ja, und bis das Land dann am Ende zum kolonialen Rohstofflieferanten absank und die heimische Industrie alles kaputt ging. Und das mündete natürlich, da gibt es dann nochmal ein eigenes Kapitel, ein sehr schreckliches Kapitel. Da geht es um die daraus folgenden Hungersnöte mit Millionen von Toten als Folge dieser wirklich systematischen Enteignung und Zerstörung der Lebensgrundlagen.
Und Sie haben vorhin ja schon mal kurz die Argumente der Apologeten der britischen Herrschaft angeschnitten, also dass die Briten eine moderne Rechtsordnung nach Indien gebracht hätten, funktionierende staatliche Institutionen dort geschaffen hätten. Setzt sich Sachi Tharoor auch mit diesen Gegenargumenten auseinander?
Ja, und er tut das eben wirklich auch ein bisschen wie in der Debatte. Also er sagt immer, da gibt es das und das Argument, dann wird das und das gesagt. Mhm. Und dann kommt, aber in Wahrheit war es so und so und so und so. Mhm. Es ist natürlich schon gefärbt. Also er hat ja auch ein Anliegen. Also das ist jetzt keine wissenschaftlich kühle Abhandlung, das kann man nicht sagen. Aber es ist eben auch sehr interessant, diesen wirklich, also kompletten Blickwechsel dann mitzuvollziehen. Zum Beispiel im Hinblick auf das Kastenwesen. Da beschreibt er, also da hat er auch wirklich interessante Quellen dazu, unter anderem den amerikanischen Sozialanthropologen Dirks, dass da früher eine soziale Struktur entstand, die fluide war, also die mal hierarchisch war, mal nicht. In den Kasten, dass es Berufskasten waren, die mal mit dem Herrscherhaus und mit der Macht assoziiert waren und mal nicht. Und dass dann die Briten, die eine Struktur vorfanden, die sie nicht verstanden, die ihnen komplett fremd war, in ihre eigene stereotype, feudalistische Vorstellung übersetzt haben und dann so rechtliche Kategorien daraus gemacht haben. Und da kommt Tarur mit Dirks zu dem Schluss, dass der Kolonialismus die Kaste zu dem machte, was sie heute ist.
Jetzt sagen Sie noch kurz zum Schluss, was für einen Ton hat eigentlich dieses Buch? Sie haben jetzt von Argumentationen und auch von der Witzigkeit vorhin gesprochen, aber der Titel Zeit der Finsternis, der klingt ja eher nach einer zornigen Rede. Was für einen Ton hat das Buch?
Also es hat einen sehr sachlichen Ton, in dem aber wirklich da manchmal auch wirklich so richtig zugespitzte Formulierungen auftauchen, die auch wirklich sehr elegant sind. Also wenn man echt den Hut ziehen will, das macht wirklich auch Spaß, das zu lesen. Aber im Grunde ist es wirklich ein Buch des Bedauerns und des leisen Zorns darüber, dass Indien eben keine Entwicklung zum modernen Staat selber vollziehen konnte, sondern dass eben das genommen wurde.
Das Buch Zeit der Finsternis, das britische Empire in Indien von Shashi Tharoor. Aus dem Englischen wurde das übersetzt von Cornelius Reiber. Es ist erschienen in der anderen Bibliothek mit 480 Seiten, 48 Euro. Ist der Preis. Vielen Dank an unsere Kritikerin Katharina Döbler.
Deutschlandfunk Kultur. Literaturtipps.
Ob die Jahre, der Platz oder Erinnerung eines Mädchens, Sonja Fink hat viele Bücher von Annie Ernaux ins Deutsche übertragen. Sie ist sozusagen die deutsche Stimme der Autorin, die 2022 für ihr Werk den Literaturnobelpreis erhielt. Morgen spricht die Übersetzerin in Hamburg zum Thema Annie Ernaux übersetzen im politischen Kontext. Sonja Fink.
Das Private und das Politische sind nicht voneinander zu trennen. Die politischen Verhältnisse durchdringen die Alltagspraxen, Geschlechterverhältnisse, Klassenverhältnisse, durchdringen unseren Körper und durchdringen, wie wir miteinander umgehen und bestimmen den ökonomischen Rahmen, in dem wir leben, bestimmen die Bildungschancen, die wir bekommen und so weiter. Annie Ernaux nimmt ihr konkretes Leben und schildert ganz persönliche Erfahrungen, aber es sind alles große Themen, die jeden Menschen betreffen.
Sonja Fink über Annie Ernaux. Das Gespräch morgen im Institut Français in Hamburg. Beginn ist 19 Uhr.
So habe ich mir's erträumt. Das ist endlich die Luft, in der ich atmen kann,
schwärmt Franziska Fanny, Gräfin zu Reventlow, als sie aus dem kühlen Norden ins Schwabing der Jahrhundertwende aufbricht.
Dieses Künstler-Bohem-Leben ist das Beste von meinem ganzen bisherigen Leben. Es ist wenigstens frei, ganz frei.
In dem Münchner Stadtviertel wird die spätere Schriftstellerin mit ihrem Freiheitsdrang bald zur Königin der Bohème. Ein Spaziergang, zusammengestellt von der Münchner Stadtbibliothek Monacensia, führt zu 14 ihrer Lebensstationen in Schwabing, Wohnungen, Cafés, ihre Malschule. Gunnar Wendt, Biografin von Franziska zu Reventlow.
Natürlich war München für Menschen wie Fanny gleichbedeutend mit Schwabing. Genau da fanden sich natürlich Menschen wie sie, die Lust auf das Leben hatten, die sich selber erfahren wollten, die keine festgeschriebenen Lebensläufe hatten.
Von Paul zu Pedro, Franziska zu Reventlow in Schwabing. Details zum Spaziergang unter Literaturportal Bayern. Gerade erlebte Heinrich von Kleists Novelle Michael Kohlhaas in Regensburg ihre Uraufführung als Oper und ist dort auch heute zu sehen. Die Geschichte eines Pferdehändlers, der betrogen wird und auf der Suche nach Gerechtigkeit zum Räuber und Mörder wird, hat Stefan Heukes vertont.
Kohlhaas, dir du vorgibst, das Schwert der Gerechtigkeit zu handhaben.
Die Zahl der Personen ist in der Oper reduziert. Es gibt viel Rollenwechsel und Erzähler, die durch die Handlung führen. Michael Kohlhaas, die Oper, inszeniert von Philipp Westerbarkay, heute um 19.30 Uhr im Theater in Regensburg. Die nächste Vorstellung ist am 5. Juni.
Das war Susanne von Schenk mit ihren Literaturtipps. Doch es ist so, man kann ein ganzes Arbeitsleben mit einem Schriftsteller verbringen und man kann trotzdem neugierig auf den bleiben und trotzdem Entdeckungen machen bis zum letzten Arbeitstag. Dafür ist der Berliner Erdmut Witzisler ein Beispiel, der Leiter des Brecht-Archivs. Er hat fast sein ganzes Leben in diesem Archiv und mit den Texten von Bertolt Brecht verbracht und jetzt wird er das Archiv verlassen. Schon als junger Mann hat Erdmut Witzisler Ende der 70er Jahre Besucher durch das Brechthaus geführt. Später wurde er dort wissenschaftlicher Mitarbeiter und dann 1993 der Leiter des Archivs. Mein Kollege Thomas Witzel hat Erdmut Witzisler in seinem Archiv besucht.
Nach vorne raus der laute Verkehrslärm der Chausseestraße in Berlin-Mitte. Hinten zwitschern die Amseln auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof, wo Bertolt Brecht und Helene Weigel auch begraben liegen. Gleich daneben ihr ehemaliges Wohnhaus, das heute Museum und Archiv ist. Ich nutze die letzte Gelegenheit, um hier Erdmut Witzisler an seinem Arbeitsplatz zu besuchen.
Es ist alles, also es ist das ganze Leben und es ist mehr als Arbeitsort. Man muss im Grunde ein bisschen dagegen ansteuern, dass man nicht hier noch eine Clubcouch aufbaut und sich vollkommen verliert.
Und das in einem Haus, in der in jeder Ecke Bertolt Brecht präsent ist.
Man muss vor allem sich wehren dagegen, dass man auch nur annehmen könnte, man kommt einem Autor besonders nahe, nur weil man im Schrank ein Stockwerk tiefer die Hemden, das Jeanshemd aus den USA und ein Seidenhemd sieht und anfassen kann. Das ist ja eine absolute Illusion. Man kommt ihm nur über das Werk nahe.
Aber von diesem ganzen Kosmos aus Werken, Unterlagen, Notizen, Handschriften und Briefen ist Erdmut Witzisler ja völlig durchdrungen. Ein Kosmos, der nicht nur seine eigenen Sätze unbewusst prägt, sondern sogar in seine Handschrift einsickert.
Man macht sie ja sogar nach, ohne es zu wollen. Das ist mir peinlich. Aber das kleine B, was Brechts Markenzeichen ist, da behaupte ich, das kann ich inzwischen besser als er selbst.
Auf dem Schreibtisch ausgebreitet kleinere Stapel von Papier. Erdmut Witzisler will alles geordnet übergeben.
In dem Fall ist es meine persönliche Ablage eines wichtigen Projekts, die Edition Brechts Notizbücher.
Das Archiv ist in den ehemaligen Wohnräumen untergebracht, das heißt viele Türen und viele kleine Räume.
Hier haben wir das Archiv und zwar das, was unsere Nutzerinnen und Nutzer nach wie vor kriegen. Das sind Reproduktionen des Nachlasses und wesentlicher Teile der Sammlung vom Ende der 50er Jahre. Das sind so kleine grauen A5-Mappen.
Ganz willkürlich greift Erdmut Witzisler eine Mappe heraus und schon haben wir eine Entdeckung gemacht. Auch das gehört zu seinem Alltagsgeschäft.
Ich habe die jetzt hier mitgenommen, weil ich auf dem ersten Blatt eine Eintragung von, ich würde sagen, Elisabeth Hauptmann sehe auf der Kopie. Also das ist eine Kopie, die durch die Eintragung von Elisabeth Hauptmann, Brechts Mitarbeiterin, praktisch zu einem Original geworden bin. Und diese Dinge ziehen wir gerade alle raus.
So streifen wir durch das Archiv, greifen hier rein, ziehen da alte, vergilbte Zeitungsartikel auf brüchig bröselndem Papier heraus, Besprechungen von Theateraufführungen und kommen dann in das klimatisierte Fotomagazin.
Dazu gehören zum einen die Modellbücher, diese berühmten Modellbücher des Berliner Ensembles, deren Wurzel aber schon viel früher ist. Das Brecht wollte ja immer ganz viele Aufnahmen von seinen Stücken, vor allem dann, wenn er selbst die nicht sehen konnte. Das ist hier zum Beispiel diese legendäre Inszenierung von Mannesmann 1931 in Berlin.
Hinter uns ein uralter grüner Tresor. Erdmut Witzisler holt aus einem Karton die Erstausgabe von Franz Kafkas Roman Der Prozess.
Und auf dem Titelschildchen hat Brecht zwischen Franz Kafka und Der Prozess seinen Namen geschrieben, Bert Brecht.
Jeder andere würde seinen Namen als Besitzer in den Buchinnendeckel oder auf das Vorsatzpapier schreiben, nicht Brecht. Auf Seite 59 überschreibt er sogar damit den Text mitten auf der Seite.
Ich habe immer das so gesehen, dass das eine spezielle Form der Inbesitznahme ist.
Schon ist man bei einer Brecht-Debatte. Wie er sich die Dinge gierig aneignet und geradezu auch körperlich. Das Buch wirkt an den Seitenrändern fast zerfetzt.
Es war ein unaufgeschnittenes Exemplar und Brecht hatte offenbar kein Instrument, um es aufzuschneiden, kein Rasiermesser oder womit immer man das aufschneidet und hat es beim Lesen, so stellen wir uns das vor, mit dem Finger aufgerissen.
Bleibt als letztes, wenn Erdmut Witzisler Ende des Monats in Ruhestand geht, was würde er denn am liebsten mitnehmen?
Ich liebe ein paar Sachen, da gibt es aber nicht im Ansatz einen Besitzwunsch. Ich liebe das kleine Gedicht
als ich in meinem Krankenzimmer der Charité aufwachte gegen Morgen zu und eine Amsel hörte, wusste ich es besser, da ja nichts mir je fehlen kann, vorausgesetzt ich selber fehle. Plötzlich gelang es mir, mich zu freuen, alles Amselgesanges nach mir auch. Das ist klein wie eine Kinderhand, eigentlich so, wirklich so ein Notizzettel.
Er muss es gar nicht mehr mitnehmen, er hat es ja schon. Erdmund Wizislar hat aus der trügerischen Erinnerung heraus die Zeile mit der Todesfurcht einfach übersprungen und es so in sein eigenes Gedicht anverwandelt. Bertolt Brecht hätte es nicht anders gemacht.
Und wenn Sie auch mal im Brecht-Archiv stöbern wollen, das finden Sie in der Chausseestraße 125 in Berlin-Mitte.